die berühmten Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen abfedern können. Zwei Gesprächspartner helfen mir heute dabei, diese Fragen zu beantworten. Bildungslandesrätin Daniela Gutschi von der ÖVP. Herzlich willkommen.
Einen schönen Nachmittag, vielen Dank für die Einladung.
Und Anton Polivka ist bei uns der Vorsitzende der Pflichtschullehrerinnen und Lehrergewerkschaft in Salzburg. Grüß Gott.
Dankeschön, herzlich willkommen.
Die Tafalklassler, die werden mordsaufgeregt sein am kommenden Montag. Wie schaut es denn da bei Ihnen beiden aus? Mit welchen Gefühlen, Frau Gutschi, gehen Sie ins neue Schuljahr?
Ja, das neue Schuljahr ist für mich immer ein ganz ein spezieller Zeitpunkt. Da liegt so irgendwie so eine Aufbruchstimmung in der Luft nach einem langen und hoffentlich schönen Sommer. Ich durfte gestern bei dem ersten Tag der Onboarding Week an der Pädagogischen Hochschule dabei sein, wo ich vor einem vollen Hörsaal stehen durfte. Rund 300 neue Lehrpersonen sind hier praktisch am Start gewesen, die am Montag auch ihren ersten Schultag erleben, von der anderen Seite her gesehen. Und insofern gehe ich sehr positiv in das neue Schuljahr, auch wenn klar ist, wir haben noch in einigen Bereichen offene Stellen, sind aber gerade dabei zu bearbeiten, dass wir auch diese Stellen entsprechend schließen können, diese Lücken schließen können. Und das Wichtigste für mich ist, dass alle Klassen eine klassenführende Lehrperson haben werden. Also insofern gehe ich dieses Jahr mit einem sehr positiven Gefühl in das neue Schuljahr.
Dieses positive Gefühl, diese Aufbruchstimmung, Herr Polivka, ist die bei Ihnen auch spürbar?
Ja, nicht ganz so schlimm. Also das positive Gefühl ist nicht so groß. Wir haben 50 Lehrerinnen zu wenig. Das ist für den Beginn eines Schuljahres eigentlich relativ viel. Wir sind ein eigentlich kleines Bundesland und es kommen sehr viele Aufgaben auf uns zu. Und ich als Lehrervertreter sage natürlich, die meisten Probleme werden an der Schule zu lösen sein. Und da haben natürlich schon die Kolleginnen und Kollegen auch viel Angst, wenn sie eben ihren Personalstand nicht zusammenbekommen, wenn sie jetzt schon mit einem Minus hineingehen. Und da wird vor allem die nächste Zeit dann spannend werden, denn es ist gar nicht der Schulanfang so das Problem, sondern dann die Grippewelle wird ein Problem werden, die Ausfälle während des Schuljahres, Pensionierungen haben wir auch noch einige. Und da befürchte ich, dass wir eben das Personal nicht haben, diese frei werdenden Stellen nachzubesetzen.
Jetzt ist das immer so ein Schlagwort, 50 Stellen sind unbesetzt. Wie kann sich der Laie denn das vorstellen? Fehlt da jetzt wirklich bei 50 Klassen ein Lehrer, der vorne steht, oder wird das irgendwie anders aufgeteilt?
Nein, ich darf das ein bisschen relativieren. Erstens einmal handelt es sich bei diesen 50 Stellen ja nicht um alles Vollzeitstellen. Da sprechen wir zum Teil von 2 Stunden bis zu eben einer Vollzeitstelle. Im Schnitt sind es 13 Stunden pro Stelle, die hier offen sind. Und wir haben ja in der letzten Woche die letzte Ausschreibungswelle auch gestartet. Wir sind ja noch nicht am Schulbeginn. Wir haben ja noch diese Woche Zeit. Und auf diese 52 Stellen für den Schulstart und insgesamt denken wir aber schon 100 Stellen mit anstehenden Karenzierungen an, haben wir 123 Bewerbungen bekommen. Allerdings, das muss man sagen, gibt es Schulstandorte, wo wir gar keine Bewerbung haben. Also es gibt zum Teil Doppel- und Mehrfachbewerbungen. Und zwar sind das 14 Stellen, wo es gar keine Bewerbung gegeben hat. Und hier ist es natürlich die Aufgabe jetzt der Bildungsdirektion, entsprechend mit den Bewerberinnen und Bewerbern zu sprechen, ob sie sich vorstellen können, eine andere Stelle auch anzutreten. Aber insgesamt werden wir die Stellen so besetzen, dass die Kinder auch gut einen Unterricht erleben dürfen.
Da ist dann große Flexibilität gefragt. Herr Polivka, wie einfach ist denn das, wenn man jetzt ist eine Woche vor Schulbeginn vielleicht eher noch gar nicht weiß, wo man hinkommt?
Gar nicht einfach, vor allem wenn man die Wohnungskosten kennt in Salzburg, wenn ich dann meinen Lebenswohnsitz verändern muss, weil eben die Schule zu weit weg ist und ich nicht pendeln kann. Da sind die jungen Kollegen wirklich vor große Aufgaben gestellt. Und da, und das ist auch, war auch immer unser Wunsch, dass man das weiterdenkt, dass die Gemeinden auch mitdenken, als Schulerhalter, Lehrerinnenwohnungen günstig, Gemeindewohnungen günstiger anbietet, dass das Thema Wohnen eben kein Problem wird. Und das ist schon auch ein großes Thema bei den jungen Kollegen. Logischerweise, wenn man weiß, wie viel man zahlt für eine Wohnung, zum Beispiel in einem Skitourismusort. Wir werden weniger Probleme haben, im Ballungsraum diese Stellen nachzubesetzen, aber es ist schon ein Aufwand, womöglich wirklich von heute auf morgen ins hinterste Pinzgau zu fahren, in den hintersten Pinzgau. Und darum sage ich, braucht es da noch viel mehr Anstrengungen und auch gut ist, wenn Kolleginnen und Kollegen das auf sich nehmen.
Und es braucht zum Beispiel auch diese vielbeschworenen Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen. Darüber reden wir sicher heute auch noch in der Sendung. Wie wird das kommende Schuljahr? Das fragen wir heute in der Mittagszeit. Wie stark wird sich dieser Lehrermangel auf den Schulbetrieb auswirken? Was braucht es für Sie und welche Erfahrungen machen Sie selbst mit Ihren Kindern? Eltern, mit ihren Enkelkindern oder selber, wenn sie zum Beispiel eine Lehrperson sind. 0662 823 823, die Nummer zum Mitreden. Sie können auch schreiben, mittagszeit@orf.at. Wir reden eine Woche vor Schulbeginn über die fehlenden Lehrerinnen und Lehrer in Salzburgs Schulen. Da werden jetzt Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen gesucht und auch angestellt und auch ausgebildet. Die müssen auch eine Prüfung machen. Frau Landesrätin Gutsche, wie funktioniert das? Wer kann sich denn da wirklich bewerben und in welchen Fächern werden denn da Menschen gesucht?
Wenn man als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin sich entsprechend bewirbt, dann muss man ein Studium abgeschlossen haben. Außer wenn man in der Berufsschule unterrichtet, dann genügt ein abgeschlossener Lehrberuf, den man dann auch entsprechend unterrichten kann. Ja, und dann gibt es jetzt neu eine Servicestelle an der Bildungsdirektion, wo man entsprechend sich hinwenden kann, wo man dann informiert wird und wo jede einzelne Situation sehr genau angeschaut wird. Also wie ist der derzeitige Berufsverlauf gewesen? In welchen Fächern würden Sie sich eignen, die Menschen, dass sie entsprechend als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger arbeiten? Und wir haben jetzt im heurigen Schuljahr 27 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gewinnen können, die alle mit großer Motivation jetzt in das neue Feld hineinsteigen. Vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sport, was mich sehr freut, weil das genau die Fächer sind, wo wir wirklich auch Bedarf haben. Also insofern sprechen wir hier auch wirklich die richtigen Menschen an. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ein Modell für die Zukunft bleiben wird, weil es ja immer wieder Lebensphasen gibt, wo man vielleicht lange im Finanzwesen tätig war und sich denkt, na irgendwie, ich möchte noch mal was anderes machen. Ich möchte mal mit Menschen arbeiten, wo ich etwas zurückgeben kann. Und für diese Leute eignet sich der Quereinstieg ganz besonders.
Jetzt haben wir gestern in Salzburg heute Interview im Beitrag gesehen, eine Polizistin zum Beispiel, die lange bei der Polizei gearbeitet hat und jetzt als Quereinsteigerin Lehrerin wird. Die fehlt aber jetzt auch der Polizei. Also ist jetzt wirklich der Kampf um den arbeitenden Menschen ausgebrochen?
Ja, da dürfen wir nichts beschönigen. Wir sind in einer Situation, wo der demografische Wandel so ist, dass wir immer älter werden, was gut ist, aber wo die Gruppe an Menschen, die im erwerbstätigen Alter ist, leider Gottes immer kleiner wird. Die gute Nachricht ist, dass wir heuer wieder mehr Erstklässler haben als noch im letzten Jahr. Also die Delle ist jetzt offenbar so etwas vorbei und es geht wieder nach oben, aber nichtsdestotrotz, wir haben einen hohen Fachkräftemangel in allen Bereichen des Landes und es stimmt zurzeit, werben wir uns gegenseitig die Menschen ab. Da braucht es verschiedenste Maßnahmen. Da braucht es.
Ich habe auch schon gehört vom Burgenland nach Vorarlberg oder so.
Also, auch das. Auch das wobei passiert. Ein bisschen eine Flexibilität, was einfach auch oder eine Mobilität in der Bevölkerung, das wünsche ich mir schon. Da sind wir Österreicher und Österreicherinnen ohnehin sehr, sehr statisch. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier wirklich einen Kampf um jede Fachkraft begonnen. Und da braucht es verschiedene Lösungen. Ich bin da auch im Austausch mit meinem Kollegen Stefan Schnöll, der ja für den Arbeitsmarkt zuständig ist und auch mit Jacqueline Bayer von AMS, wo wir überlegen, welche Programme können wir anbieten, wie können wir qualifizierten Zuzug auch unterstützen. Das ist sicher auch ein Thema. Aber gerade für mich jetzt als Verantwortliche für den Bildungsbereich, mir geht es natürlich auch darum, wo finden wir die geeigneten Menschen, die unsere Kinder und Jugendlichen unterrichten. Und Gott sei Dank sind das jetzt doch wieder einige mehr und die Bewerbungen oder Anmeldungen auch an der Pädagogischen Hochschule zeigen Gott sei Dank, dass wir jetzt keine große Delle haben im Vergleich zu den letzten Jahren.
Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen. Herr Polifka, was ist da aus Ihrer Erfahrung dazu zu sagen?
Also Quereinstieg kann man jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt Quereinsteiger, die sich sehr gut finden in der Schule. Mhm. Es gibt aber welche, die überhaupt nicht mit dem System zurechtkommen, die sich vieles ganz anders vorgestellt haben, die dann auch wieder ausscheiden. Das wird so sein müssen, das ist völlig klar. Ich glaube aber, dass die Quereinsteiger nur das Problem lindern können. Wirklich lösen werden wir das nicht mit Quereinsteigern, sondern da pochen wir als Gewerkschaft wirklich auf eine Verkürzung der Lehrerausbildung, so wie wir sie schon gehabt haben vor 2015 und mit einem hohen Praxisbezug. Ich glaube, da ist die Reise in ein falsches Dorf gegangen. Wir arbeiten viel zu viel wissenschaftlich, es wird viel zu viel verlangt in diesem Bereich, aber letztendlich die Praxis bleibt auf der Strecke und da sind wir eben als Pflichtschullehrer eher die Praktiker, denn mit meinen Volksschulkindern habe ich selten wissenschaftlich gearbeitet.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt, wie lange dauert das Studium zum Lehrer auf der Pädag?
In der Primarstufe sind es 5 Jahre und eben für die Sekundarstufe sind es 6 Jahre und es ist zu lang und genau. Da stimme ich vollkommen zu, es ist auch zu praxisfern. Mhm. Ja.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Jetzt habe ich 6 Jahre lang eine Ausbildung gemacht. Jetzt kommt, wenn ich es jetzt flapsig sage, irgendwo da ein Quereinsteiger daher und macht den gleichen Job wie ich. Wie fühle ich mich denn da als Lehrerin, als Lehrer?
Ja, die Studentenvertretung ist nicht so amused und das verstehe ich auch natürlich. Wenn man so einen hohen Studienaufwand betreibt für dasselbe, was jemand anderer vermeintlich schnell bekommt. Also ich möchte jetzt das nicht gegenrechnen, weil das sind sicherlich alles individuelle Betrachtungen, die man da hat. Aber wir müssen schon bedenken, dass wenn wir jetzt eine eigene Stelle bekommen für die Quereinsteiger an der Bildungsdirektion, so wie es geplant ist. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch viele Studierende haben, die derzeit uns aushelfen, muss man sagen. Auch die brauchen schnelle Informationen, bessere Informationen. Und es kann nicht sein, dass zum Beispiel jemand beginnen muss, ohne dass er weiß, wie viel er verdienen wird. Das gibt's in keinem anderen Beruf. Nur im Lehrberuf anscheinend in der Bildungsdirektion Salzburg ist es nicht möglich, da eine bindende Auskunft vorab zu geben.
Ja, ich stimme zu, man muss das eine tun und darf das andere nicht lassen. Also nur weil wir jetzt eine Stelle geschaffen haben zur Information von Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, heißt das ja nicht, dass wir alle anderen vergessen. Was die Ausbildung anbelangt, möchte ich schon noch einmal betonen, es braucht ein facheinschlägiges Studium. Also diese Leute haben auch schon in Ausbildung investiert, fünf Jahre studiert. Und was die pädagogische und didaktische Ausbildung anbelangt, müssen sie entsprechende Kurse an der pädagogischen Hochschule machen und natürlich auch berufsbegleitend weiter sich fortbilden. Also es ist jetzt nicht so, dass sie mit Null anfangen können. Drum möchte ich auch die Sorge nehmen, dass jetzt hier total ungeeignete Menschen auf die Kinder losgelassen werden sozusagen.
Oder die Kinder nur beaufsichtigen.
Nein, ganz im Gegenteil. Also es sind wirklich auch natürlich Lehrkräfte. Aber ich verstehe das natürlich. Andererseits höre ich aber schon, dass man um jeden dankbar ist, der entsprechend unterstützt. Und natürlich, dass diese Menschen ganz neue Aspekte mit hereinbringen in den Schulalltag. Das ist etwas Positives. Ich möchte aber auch die Chance nutzen, um allen Studierenden zu danken, die uns unterstützen. Wir haben rund 280 Studierende, die uns bereits im Schulalltag unterstützen. Wo ich aber auch wieder zurückgemeldet bekomme, sie freuen sich schon sehr darauf, weil sie dadurch sehr viel Praxiserfahrung sammeln können. Wir müssen die gesamte Ausbildung dahingehend sicher umbauen, dass sie Praxis näher wird, dass sie auch kürzer wird. Das sind wir von Seiten der Länder ganz stark dahinter, auch beim Bundesminister. Und ich bedauere es, dass es so lange dauert, bis wir hier wirklich auch diesen Umbau schaffen.
Die Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen sind das eine, die Studierenden sind das andere. Das sind ja eigentlich quasi noch keine fertigen Lehrerinnen und Lehrer. Ja, Praxis, gut und schön, aber was heißt das dann auch für die Qualität? Und ist es so, dass die ja dann auch doppelt belastet sind? Die studieren und unterrichten schon gleichzeitig. Gibt es dann das Burnout quasi schon zum Studienabschluss dazu oder dann doch erst vor der Pension?
Das hoffen wir nicht, aber es ist wirklich ein Riesenaufwand, der hier gemacht werden muss von den jungen Kollegen, denn sie haben da auch noch diese Induktionsphase, die noch immer ein bisschen überprüft natürlich, wie ihre Leistungen sind. Das ist jetzt ein bisschen besser worden im letzten Jahr, weil eben so Berichte, die geschrieben werden über die Lehrperson, wegfallen vom Mentor. Also da hat man auch eine Doppelfunktion gehabt, da hat man einiges verbessert. Aber in Wirklichkeit, dieser Druck, der lastet im ersten Dienstjahr oder in den ersten Jahren, ist meines Erachtens zu hoch. Und hier auch unsere Forderung, wir brauchen für die neu ankommenden Kolleginnen und Kollegen, egal jetzt ob Quereinstieg oder Bachelorstudent oder vielleicht noch überhaupt nur Student ohne jetzt irgendeinen Abschluss, mehr Zeit. Und das fordere ich auch, dass die Direktoren hier Zeit bekommen. Und wenn sie keine Zeit bekommen, dann zumindest auch eine finanzielle Abgeltung und vor allem die Mentoren. Also ich glaube, dass dieses Mentoring vielleicht auch ausgebaut gehört, dass die wirklich gut begleitet werden. Weil sonst, sage ich mal, kann das auch dazu führen, dass Schulen Quereinsteiger, zum Beispiel, ich nehme jetzt Quereinsteiger her, zum Beispiel nicht haben wollen, weil der Aufwand sehr groß ist, dass man denen alles erklärt natürlich, den Schulbrauch, weil die natürlich aus Bereichen kommen, die oft ganz fern der Schule sind. Also es ist mehr Aufwand, vor allem für die Direktoren und die Mentoren.
Jetzt klingt das alles sehr negativ, was wir jetzt in der ersten halben Stunde besprochen haben. Gibt es auch Argumente, Herr Pfollewka, warum ein junger Mensch sich entscheiden sollte, Lehrerin, Lehrer zu werden?
Natürlich. Nein, ich sage es immer wieder, es ist einer der schönsten Berufe. Es ist wirklich eine Berufung, kann man sagen, mit Kindern zu arbeiten. Und man kriegt von den Kindern so viel zurück. Man muss vielleicht einiges ausblenden lernen und vielleicht manche Dinge Dinge, die von oben kommen, nicht ganz so ernst nehmen und sich dann konzentrieren auf die Kinder und Jugendlichen, die wir zu betreuen haben, die wir zu unterrichten haben, dann kann das wirklich ein erfüllender Beruf sein.
Vielleicht ruft ja jemand an und erzählt uns das und bestätigt uns das, oder Sie haben schon Erfahrungen gemacht mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkelkindern. 0662 823 823.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
1.600 Euro hat eine Pinzgauerin für ein WG-Zimmer bezahlt, das es offenbar gar nicht gibt. Die 26-Jährige hat das Zimmer in München über eine Internetplattform gefunden. Mit der vermeintlichen Vermieterin hat sie einen Mietpreis und eine Kaution in Höhe von jeweils 800 Euro ausgemacht und wurde wegen angeblich so hoher Nachfrage zur raschen Überweisung gedrängt. Als die Pinzgauerin jetzt wegen des Einzugtermins nachfragen wollte, ist die Vermieterin allerdings untergetaucht. Die Pinzgauerin hat Anzeige erstattet. Nach über 2 Jahren intensiver Verhandlungen scheint die Auslagerung der Verkehrssparte der Salzburger AG nun gesichert. Heute hat der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Harald Bräuner von der ÖVP, nach einem Gespräch mit SPÖ und FPÖ eine Mehrheit für die Auslagerung im Salzburger Gemeinderat sichergestellt. Noch im September soll der finale Beschluss im Gemeinderat dann fallen, berichtet Andreas Heyer.
Der größte Knackpunkt in den Verhandlungen war zuletzt der Investitionsrückstau, den es beim OBUS in der Stadt Salzburg gibt. Das städtische Kontrollamt hat den im Frühjahr auf rund 235 Millionen Euro beziffert. Die Salzburger AG hat von rund 90 Millionen Euro gesprochen. Größter Brocken beim Investitionsrückstau ist die Remise in der Alpenstraße. Und hier hat man nun eine Lösung mit der Salzburger AG gefunden, sagt der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Harald Bräuner von der ÖVP.
Hier hat die Salzburger AG noch einmal nachgebessert und entsprechend die neue Gesellschaft mit weitem Eigenkapital ausgestattet. In Summe gab es jetzt, glaube ich, 42 Millionen Euro. Und damit ist mit allen Experten und Gutachten sichergestellt, dass die Remise, die in den letzten Jahren ein wenig unter einem Investitionsstau gelitten hat, jetzt da endlich in Angriff genommen werden kann, damit das die neue Gesellschaft nicht belastet.
Nach einem Gespräch mit FPÖ und SPÖ hält Bräuner die Mehrheit im Gemeinderat grundsätzlich für gesichert. Auch weil es in der Frage der jährlichen Mehrkosten für die Stadt positive Aussichten gibt, so Bräuner.
Für die Stadt Salzburg werden es aus jetziger Sicht Mehrkosten sein von knapp 2 Millionen Euro pro Jahr, wobei wir natürlich schon damit rechnen und da gibt es bestimmte Signale, dass es Zuschüsse auch vom Bund gibt. Also wir sind sehr hoffnungsvoll, dass man diesen jetzt anstehenden zusätzlichen Aufwand von 2 Millionen Euro noch auf sehr stark reduzieren können, dass es vielleicht im besten Fall auf ein Nullsummenspiel hinausläuft.
Am 15. September möchte Bräuner bei einem erweiterten Kollegium nochmal alle Fraktionen über die Pläne zur Auslagerung informieren. Dabei hofft der Bürgermeister auch, die bisher skeptischen Fraktionen, die Grüne Bürgerliste, die NEOS und die KPÖ Plus, noch überzeugen zu können.
Wir kommen zum Wetter und da scheint heute in ganz Salzburg die Sonne. Nur ein paar dünne Schleierwolken sind am Himmel zu sehen. Die Temperaturen steigen noch bis auf 27, vereinzelt sogar bis auf 28 Grad. Morgen Mittwoch geht es strahlend sonnig weiter. Nur in der Früh kann es stellenweise kurzzeitig nebelig sein. Die Temperaturen kommen morgen am Nachmittag auf bis zu 29 Grad.
Radio Salzburg Verkehrsinformation, es ist 13.33 Uhr. Katschbergstraße zwischen Untertauern und Radstadt. Im Bereich Litzelhof wird der Verkehr wegen Belagsarbeiten wechselweise angehalten. Planen Sie hier 10 Minuten mehr ein. Salzachtalstraße bei Kaltenhausen, wegen Bauarbeiten wird der Verkehr hier wechselweise angehalten. Und Derntnerstraße in Dernten, wegen Asphaltierungsarbeiten wird der Verkehr hier ebenfalls wechselweise angehalten. Kommen Sie gut an Ihr Ziel mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Conny Deutsch.
Das Schulsystem immer wieder in der Kritik, wenn ein Schuljahr endet oder anfängt. Nächsten Montag ist es soweit. Aber was gibt's für Lösungen? Unsere Hörerinnen und Hörer sind gefragt. 0662 823 823 hat der Herr Walter aus der Stadt Salzburg gewählt. Grüß Gott, Herr Walter.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe das ein bisschen verfolgt, was schon gesprochen worden ist. Und meine Meinung dazu ist, wir wissen seit Jahrzehnten, dass das Schulsystem krankt. Ja? Und nicht nur, weil ein paar Lehrer fehlen. Das ist dann das Endergebnis. Weil warum will keiner mehr Schuldirektor werden? Weil die Bürokratie überbordet. Ja? Den eigentlichen Sinn, den Kindern was beibringen zu können und vielleicht individuelle Impulse zu geben, ist aufgrund des starren Lehrplans gar nicht möglich. Ja? Und wenn ich da Beispiele mir vor Augen führe, ein Schulkollege von mir, der ist mit 21 Jahren Diplomkaufmann Doktor gewesen und in späterer Folge Direktor in der Handelsack. Ja? Und wenn ich heute an diese Studienzeiten denke, die überborden, ja, es hat keiner mehr Lust zu arbeiten und lauter solche Sachen, das ist die Bürokratie, die alles kaputt macht. Ja. Alles wird vorgeschrieben. Wo bleibt die Individualität? Ja, es ist furchtbar. Meine Tochter war Lehrerin. Ja, sie ist jetzt zu Hause mit den drei Kindern. Aber die hat auch geklagt. Ich kann keine Impulse bringen. Ich kann meine Gedanken nicht umsetzen. Ja, sie erteilt jetzt Privatunterricht und hilft den Kindern, die überfordert sind. Es ist traurig, wenn ich das beobachte, dass unsere Politik nicht imstande ist, Korrekturen, nämlich in großem Ausmaß, vorzunehmen. Lehrplanentrümpelung. Der gute Sonnenkönig, der hat uns ja das zu einem großen Teil eingebrockt. Damals hat es geheißen, ich erinnere mich noch gut, lieber längere Studienzeiten, Ausbildungszeiten, bevor ich viele Arbeitslose auf der Straße habe. Und das hängt uns alles nach. Lehrpläne sind überbordend, die Kinder sind überfordert, sie müssen Nachhilfe, ohne Nachhilfe geht schon fast nicht mehr, Nachhilfe mit muss man ihnen bereithalten. Es ist einfach eine Fehlentwicklung von A bis Z.
Dankeschön, Herr Walter.
Nicht mit ein paar Lehrer, die jetzt fehlen. Mhm. Und die Fehler, wenn die Ausbildungszeiten kürzer wären, dann wäre auch am Arbeitsplatz eine Entlastung zu erreichen, mhm, weil die früher fertig wären. Ja, da geht eins ins andere. Mhm. Aber ich glaube, ich habe eh schon genug gesagt. Und wünsche unseren Kindern alles Gute.
Dankeschön, Herr Walter. Das tun wir natürlich auch. Danke für Ihren ausführlichen Wortbeitrag. Es war alles einmal auf den Arbeitsmarkt ausgelegt, dass wir mehr oder weniger alle Menschen in einen Arbeitsplatz bringen. Ist das quasi das, was uns jetzt einholt, Frau Dr. Kutschi?
Das glaube ich nicht. Also es gibt natürlich viele Dinge, wo der Herr Walter recht hat. Gerade was das Thema Bürokratie anbelangt, da müssen wir entschlanken und da müssen wir wieder weniger den Schulleitungen und auch den Lehrkräften zumuten. Da sind wir auch in einem ständigen Austausch und ich versuche auch ganz intensiv mit den Verantwortlichen der Bildungsdirektion daran zu arbeiten, dass man wirklich nur das Notwendigste an Bürokratie auf die Schulleitungen überstülpt. Und wir versuchen ja auch zu unterstützen mit entsprechenden administrativen Kräften, damit wir hier eine Entlastung zusammenbekommen und die Pädagoginnen und Pädagogen sich wieder auf den Unterricht konzentrieren können. Wo ich ein bisschen widersprechen muss, ist, es ist jetzt nicht alles schlechter geworden. Das System hat sich natürlich geändert, weil sich die Welt und die Gesellschaft geändert hat. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an das Thema der digitalen Grundbildung. Da haben wir einen enormen Schub gemacht, auch pandemiebedingt natürlich. Und das sind große Herausforderungen für die Lehrkräfte. Aber ich erlebe das, dass sie mit einem großen Engagement auch an die Sache herangehen und mit ganz neuen Methoden jetzt auch arbeiten. Ich möchte hier auch ein herzliches Dankeschön den Gemeinden aussprechen, die die Schulstandorte wirklich mit tollen Geräten ausstatten, digitalen Tafeln etc. und dadurch natürlich vielleicht andere Dinge hintangestellt werden müssen. Was richtig ist, die Lehrpläne müssen noch mehr entrümpelt werden. Aber auch da habe ich in der Diskussion erlebt, dass jeder natürlich die Leidenschaft für sein Fach hat. Ja, wenn ich sage, ja, jetzt schauen wir, dass wir in Mathematik ein paar weniger Stunden haben, ja, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Das Gleiche erlebe ich beim Sprachunterricht etc. Also es ist natürlich auch immer eine Herausforderung, Dinge wegzulassen. Ich glaube, das ist sogar noch schwieriger für den Einzelnen als neue Dinge zuzulassen. Mhm. Also so gesehen ist es ein sehr lebendiges und dynamisches System und es ist schwer, die Schule von vor 30 Jahren oder 50 Jahren, wenn man in die 70er Jahre zurückgeht, mit der Schule von heute zu vergleichen. Wichtig ist, dass wir viele Menschen haben, die mit Empathie diesen Beruf ausüben und die wir von Seiten der Politik bestmöglich unterstützen, was die Rahmenbedingungen anbelangt.
Mhm. Manchmal glaubt man ja noch, die Schule ist so, wie man halt selber in die Schule gegangen ist. Die Bürokratie, Herr Polewka, ist aber natürlich schon ein großes Thema, die man natürlich, ja, wenn es ginge, sofort abschaffen könnte.
Das ist ein Riesenthema, auch für Schulleiter und ganze Kollegien, weil wir natürlich schon, wir haben wirklich bald schon eine fast selbstverwaltende Schulverwaltungsstruktur, Schulqualitätsmanager, wo immer mehr werden, sage ich mal, im Lande, die Arbeit kontrollieren, wo Zielsetzungen formuliert werden müssen, endloses Papier wird hier mit Tinte bedruckt. Also ich glaube, da kann man sich vieles sparen. Ich glaube wirklich, und da muss ich dem Herrn Walter recht geben, es braucht hier, ich nenne es einmal so, keine Bildungsreform mehr, sondern fast eine kleine Revolution, dass wir dieses System einmal überdenken, was braucht die Schule wirklich, wo braucht die Schule Unterstützung, und das wird wirklich mehr in den unterstützenden Bereich. Wir brauchen weniger Kontrolle. Kontrolle haben wir derzeit sehr viel mit unseren Schulqualitätsmanagern, die immer schauen, dass alles richtig läuft, dass alles nach neuestem Stand und nach den Lehrplänen ausgelegt wird, wo sehr viel in die Formulierung von Zielen investiert wird und so weiter. Ich kann das jetzt nicht so ausformulieren, weil das würde zu lang dauern, aber hier müssen wir ansetzen. Da könnten wir wirklich Posten freischaffen und wirklich finanzielle Mittel schaffen, die wir dann den Schulen zur Verfügung stellen.
Die Frage, über die wir dann gleich noch reden, ist nicht vielleicht, was braucht die Schule, sondern was brauchen die Kinder. Mhm. Aber ich will gerade noch die Frau Margarete aus St. Johann im Pongau dran nehmen. Grüß Gott, Frau Margarete.
Grüß Gott, ich bin nicht aus dem St. Johann, sondern aus dem Bezirk. Ich möchte nur die positiven Sachen herausstreichen, das mit dem, der schönste Beruf, ich bin jetzt 42 Jahre Lehrerin, werde im Dezember in Pension gehen, war immer klassenführend. Toll ist auch das, dass man dazu Ausbildungen machen kann in allen Sparten. Ich möchte auch, was der Herr Walter sagt, es muss weggelassen werden, weglassen, weglassen. Ja. Das nächste, was ich sagen möchte, ist, ich gehe im Dezember in Pension, habe mich aber gleich schlau gemacht, ob ich dann weiterarbeiten kann. Nur das Traurige ist, bei der Bildungsdirektion, das interessiert leider niemanden. Also bis man da mal irgendwo hinkommt, der einem da wirklich weiterhilft, da verzweifelt man. Da möchte ich noch dazu sagen, ich habe 4 Lehramtsprüfungen, bin kein Quereinsteiger, habe 120 ECDS-Punkte, und wenn ich jetzt dann wieder neu anfange, dann fange ich wirklich mit einem Taschengeld an. Und das ist dann ein Verrat an mir selber, weil das heißt ja, dass ich jetzt die letzten 42 Jahre überbezahlt war, wenn ich die gleiche Arbeit jetzt um ein Drittel oder zwei Drittel an Geld mache. Das muss man auch einmal mitbedenken. Und es mindert nicht nur meine Arbeit, die ich getan habe, sondern auch die alle anderen Kollegen. Mhm. Das möchte ich schon auch einmal eingebracht haben, zu den Quereinsteigern. Ich war auch immer Besuchsschullehrer. Es war wunderbar, mit den Studenten zu arbeiten. Nur jetzt die Quereinsteiger, die kommen. Ich habe auch einen im letzten Jahr, netter Kollege, aber Schularbeitvorbereitung, Schularbeit anschauen, das können die nicht. Das ist also ein großer Mehraufwand des begleitenden Lehrers ohne Abgeltung.
Dankeschön, Frau Margarete, für den Einblick in Ihr Leben, in Ihre Situation. Wie ich heraushöre, aber Sie trotzdem, würden jetzt gerne in der Pension dann Lehrerin noch weiter sein, oder?
Ja, aber ja. Wie gesagt, um ein Taschengeld.
Nicht um dieses Taschengeld.
Das, und ob das für das ganze System gut ist, wenn jemand um ein Taschengeld hat, dann muss ich mich fragen, dann sind ja alle anderen überbezahlt.
Dankeschön, Frau Margarete. Ich werde da gleich die Frau Bildungslandesrätin darauf antworten oder uns das einmal ein bisschen erklären lassen, warum das so ist und was sind 120 EZ-Punkte. Mhm. Vielleicht können Sie das da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, vielen Dank an die Frau Margarete und vielen Dank, dass Sie schon seit 42 Jahren offenbar und hörbar mit großer Leidenschaft als Lehrerin arbeiten. Und es stimmt, es tut mir sehr leid, dass wir zurzeit dieses System haben, dass wenn Sie in der Pension weiterarbeiten würden, Sie wirklich in die erste Gehaltsstufe zurückfallen. Das hat mit dem Beamtendienstrecht zu tun, wo das einfach auf Bundesebene zu regeln wäre, dass wir hier eben entsprechend weiterzahlen auf der Stufe, wo Sie jetzt gerade stehen. Das wird dann beim neuen Lehrerdienstrecht anders sein. Nur das dauert noch 20 Jahre, bis wir hier die ersten Personen haben, die in Pension gehen. Und wir haben das schon mehrfach deponiert, dass wir hier eine Lösung finden müssen. So wie wir insgesamt, glaube ich, eine Lösung finden müssen für die Menschen, die gerne nach dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiterarbeiten möchten, dass sie ordentlich entlohnt werden, dass sie nicht irgendwie dafür bestraft werden, dass sie weiterhin ihre Leistung bringen möchten. Was das Thema der Quereinsteiger anbelangt, ja, natürlich müssen die gewisse Dinge jetzt erst lernen. Das liegt in der Natur der Sache. Ich weiß natürlich auch von Studierenden, die jetzt relativ wenig Praxis in der derzeitigen Form der Ausbildung haben, denen geht es gleich, die müssen auch sehr viel lernen und das belastet wieder natürlich die begleitenden Lehrkräfte. Das ist nicht optimal, das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar für die Menschen, die sich dafür entscheiden, in den Lehrerberuf zu wechseln, weil ich glaube, so wie es auch die Frau Margarete ja gesagt hat, es ist ein wunderschöner Beruf und es ist etwas, das letztendlich der Zukunft und unseren Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Und das soll ja eigentlich in unserem Fokus stehen. Wir beschäftigen uns immer sehr intensiv damit, wie es denjenigen geht, die unterrichten. Das ist gut und wichtig und richtig. Aber wir müssen uns natürlich auch ganz stark darum kümmern, was brauchen die Kinder für die Zukunft? Ist es wirklich notwendig, dass sie auch in Fächern, wo sie vielleicht nicht ihre Stärken haben, sich durchplagen oder müssen wir hier neue Wege gehen? Da gibt es sehr viele Ansätze, auch aus anderen Ländern. Ich glaube, das wäre eine konstruktive Diskussion, dass wir uns darum auch einmal kümmern werden.
Wir haben noch Zeit in unserer Sendung 0662 823 823, die Nummer zum Mitreden. Wir schauen uns ein bisschen an, was braucht es eigentlich, damit Schule, damit Kinder in der Schule das lernen, was sie wirklich für die Zukunft brauchen, oder lernen sie momentan das, was wir vor 20 Jahren geglaubt haben, was man in 20 Jahren noch brauchen könnte. Bitte anrufen, mitreden hier bei uns in der Mittagszeit.
Circle in the sand, round and round, rising up.
0662 823 823 ist die Nummer zum Mitreden bei uns in der Mittagszeit. Die Frau Ortner ist am Telefon. Grüß Gott, Frau Ortner.
Ja, guten Tag. Ich habe jetzt zum Thema Lehrermangel jetzt nicht direkt etwas zu sagen, aber was mich schon sehr, sehr lange stört, ich gebe Nachhilfe in Englisch, Deutsch und Französisch und merke, dass das Niveau an Deutsch sehr, sehr, sehr gesunken ist und es immer weiter sinkt. Das heißt für mich auch, dass die Lehrer, die Deutsch unterrichten, ich meine, die Kinder bringen ja ihre Zettel mit nach Hause, wo sie halt, wo da draufsteht, was sie alles dann lernen müssen. Es sind auf diesen Zetteln, die Lehrer selber schreiben und ausgeben, Fehler. Es sind keine großen, markierten, wirklich schlimmen Fehler, aber es sind Fehler dennoch. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite ist, dass ich auch glaube, dass zu viel Toleranz, dass man zu viel Toleranz walten lässt bei den Kindern, dass die wenn Schularbeiten sind oder wenn es einfach darum geht, in die nächste Klasse aufsteigen zu können, dass man da mehr für mich zu viele Augen schon zudrückt und Kinder weitergehen lässt, die eigentlich eine Nachprüfung brauchen würden oder halt Nachhilfe. Das ist das, was ich anprangere. Das Deutsch ist einfach an einem Level angekommen, das ist super dramatisch. Wenn man im Fernsehen schaut, wenn man die Untertitel, die man bekommt, oder wenn man Teletext schaut, es sind überall wirklich schlimmste Fehler drinnen und das finde ich sehr, sehr traurig. Wir sind Deutsch, Muttersprache Deutsch, aber wir schätzen unsere Sprache nicht und wir kümmern uns auch nicht ausreichend darum, dass sie gut erlernt und weitergegeben wird. Das ist meines.
Dankeschön, Frau Ortner, für Ihren Anruf. Gibt es da Erklärungen dazu, Frau Bildungsrätin, Landesrätin? Das habe ich mich selber vertan mit der Sprache Bildungslandesrätin. Langsam sprechen, dann geht's auch. Gibt es da eine Erklärung dazu, dass die Toleranz, also dass dieses Level ein bisschen gesunken ist? Das wird überall wahrgenommen, dass es vielleicht auch nicht mehr so wichtig ist in manchen Gesellschaftsschichten oder in manchen Dingen, dass das nicht mehr so wichtig ist, dass Rechtschreibung und korrekte Anwendung der deutschen Sprache nicht mehr das A und O war, wie es vielleicht bei uns noch in der Schule war.
Ich kann es jetzt nicht verifizieren, was die Anruferin gesagt hat, aber was natürlich schon nicht zu vergessen ist, wir haben sehr harte Schuljahre hinter uns. Wir haben eine Pandemie hinter uns. Ich finde es ja sehr erfreulich, wie schnell unsere Gesellschaft das eigentlich auch wieder vergessen hat und wie was für einen herrlichen Sommer wir heuer durchleben konnten. Aber wir haben hier natürlich schon noch immer mit den Folgen zu kämpfen. Nämlich nicht nur, was den Wissensstand der Schüler und Schülerinnen anbelangt, sondern vor allem psychischer und seelischer Natur. Da haben wir sehr viel aufzuarbeiten. Die Kinder und Jugendlichen haben sehr gelitten und haben dadurch natürlich auch den einen oder anderen Stoff, das eine oder andere Stoffgebiet nicht so erarbeiten können, wie wir uns das vielleicht vorstellen in einer Situation, wie das früher war. Also so gesehen haben wir viel hier aufzuarbeiten und ich möchte hier auch noch einmal deponieren, es gibt ganz individuelle Menschen und die Kinder und Jugendlichen sind sehr individuell und haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ich bin ein Mensch, der eher stärkenorientiert denkt, weil jeder Mensch hat eine Begabung, jeder Mensch hat irgendwo eine Leidenschaft und das herauszukitzeln, das ist für mich so das Wesentliche und ich bin, glaube ich, in Deutsch ganz gut, aber fragen Sie mich nichts in Mathematik. Ja, da bin ich einfach, das war nicht meine Leidenschaft, ich bin gut durchgekommen, habe maturiert, aber wenn ich heute zu verschiedenen Veranstaltungen gehe, wenn ich an das Känguru der Mathematik denke zum Beispiel, also da komme ich ins Schwitzen. Insofern glaube ich, müssen wir da einfach viel differenzierter hinschauen auf das Schulsystem insgesamt und viel differenzierter auch darauf achten, was brauchen die jungen Menschen für ihre Zukunft, dass sie gute und wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden und dass sie vor allem glückliche Menschen werden.
Aber die Frage ist, ob diese Zeit überhaupt da ist für die Lehrer. Wenn ich jetzt schon 25 Kinder habe in der Klasse und dann mich auch noch um die andere Klasse kümmern muss, weil da der Lehrer fehlt, wie habe ich da Zeit, dass ich mich wirklich auf jeden Einzelnen so konzentriere und dem seine Stärken herausarbeiten kann?
Das ist richtig, da geht es auch um die Klassenschülerhöchstzahl, die Möglichkeit, Gruppen zu bilden, eben genau dieses eben stärkenorientiert auch zu arbeiten, vielleicht auch die Schwächeren mitzunehmen. Alles das braucht Zeit, braucht auch Möglichkeiten, braucht auch eben die Stunden an der Schule, damit man das alles machen kann. Und es braucht, und da sind wir wieder beim beim Thema. Es braucht vor allem die Lehrpersonen, die das dann auch unterrichten können. Und da glaube ich, und da möchte ich schon einmal sagen, da brauchen wir einfach ein Gesamtpaket. Und da zählt auch meines Erachtens dazu, dass die Bildungsdirektion ein guter Arbeitgeber wird. Und da ist derzeit schon noch Luft nach oben. Also da kann man sich verbessern. Und ich hoffe darauf, jetzt auch, da wir ja jetzt eine Präsidentin der Bildungsdirektion haben, dass wir uns als Personalvertretung auch an Sie wenden können, wenn wir Ideen haben, wie zum Beispiel das Firmenradl, das wir seit 2021 fordern. Eine Forderung ist heuer durchgesetzt worden, das Jobticket. Super, haben wir seit 2018 gefordert, unsere Fraktion. Gott sei Dank, es hat lang gedauert, 5 Jahre, aber jetzt ist es da und wir freuen uns darüber.
Was ist das Jobticket?
Da wird quasi das Öffi-Ticket zu 60% bezahlt von unserem Dienstgeber. Auch ökologisch gesehen wichtig, und es sind viele junge Lehrer, die sagen, ja, das ist mir ein Anliegen, Umweltschutz, und ich möchte da mitmachen, und da brauchen wir mehr Möglichkeiten. Und zum Beispiel dieses Firmenradl wäre auch so eine Sache, die leider immer wieder abgelehnt wurden bis jetzt.
Wir sind gerade schon am Ende unserer Sendung. Ich möchte aber kurz noch eine kurze Antwort von beiden. Der Herr Bildungsminister Martin Polaschek hat gesagt, dieser erhöhte Bedarf, das dauert jetzt noch 4 bis 5 Jahre, und dann wird dieser Mangel eh wieder quasi zurückgehen, weil wir dann wieder mehr Menschen haben und der demografische Wandel sich wieder in die richtige Richtung entwickelt. Sehen Sie, Frau Bildungslandesrätin, das auch so optimistisch? Wird es wieder besser in einigen Jahren?
Ja, ich glaube, dass es besser wird, aber wichtig ist, dass wir jetzt natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen setzen, dass wir gut die Schule weiterhin bedienen können, dass die Kinder gut unterrichtet werden können. Aber ich gehe prinzipiell, wie ich anfangs schon gesagt habe, sehr positiv in dieses Schuljahr.
Wie positiv sehen Sie das?
Ich gehe auch positiv in das nächste Schuljahr, möchte aber schon betonen, dass es hoffentlich irgendwer bald gibt, der den Herrn Polaschek in Wien aufweckt, in seinem Elfenbeintürmchen, weil diese Maßnahmen, von denen wir jetzt gesprochen hätten, hätten jetzt umgesetzt werden sollen. Die Verkürzung der Ausbildungszeit, positive Anreize und. Und der Herr Polaschek, bis auf irgendwelche Analysen, dass es nicht vorhersehbar war, der Lehrermangel, oder jetzt doch wieder, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Bildungsminister, der agiert. Und wir werden deshalb auch im Herbst erste Protestmaßnahmen starten als Gewerkschaft.
Dankeschön für den Besuch im Studio. Anton Polifka, Vorsitzender der Pflichtschullehrer und Lehrerinnen der Gewerkschaft Salzburg, und Bildungslandesrätin Daniela Gutschi von der ÖVP. Ich wünsche einen schönen Nachmittag und nächste Woche einen schönen Schulstart.
Dankeschön.
Danke.
Schulstart.
Danke vielmals.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente. E sono ai margini da sempre.
O
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.